RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Olaf Knapp. Die Bundesregierung will heute ein erstes Steuerentlastungspaket für Unternehmen beschließen. Die Maßnahmen sollen, sofern Bundestag und Bundesrat zustimmen, schnell greifen und dazu beitragen, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
Von einem Investitionsbooster spricht Finanzminister Lars Klingbeil. Unterm Strich rechnet das Finanzministerium mit einer Entlastung von 2,5 Milliarden Euro in diesem Jahr. 2027 könnten es fast 12 Milliarden sein. Weil dadurch aber auch Länder und Kommunen weniger Steuern einnehmen, müssen die Maßnahmen auch den Bundesrat passieren. Die Grünen haben bereits verlangt, dass der Bund für einen finanziellen Ausgleich der Kommunen sorgen soll, die aus ihrer Sicht sonst überfordert würden.
Die Bundesregierung will weiterhin Schutzsuchende an den deutschen Grenzen zurückweisen lassen. Zuvor hatte das Berliner Verwaltungsgericht 3 Menschen aus Somalia Recht gegeben, die sich gegen ihre Zurückweisung ohne Dublin-Verfahren wehrten. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
Kanzler Merz sprach wörtlich von einer vorläufigen Entscheidung des Gerichts, die das Vorgehen an den Grenzen nicht grundsätzlich in Frage stelle. Bundesinnenminister Dobrindt betonte ebenfalls, an der Praxis an den Grenzen werde sich aktuell nichts ändern. SPD-Bundestagsfraktionschef Mirsch wies dagegen darauf hin, dass die letzte Instanz noch nicht entschieden hat. Aus seiner Sicht wird jetzt aber geprüft, ob das Urteil die Spielräume der Bundesregierung einschränkt. Die Grünen kritisieren die Reaktion von Merz und Dobrindt und argumentierten, das Urteil des Berliner Gerichts sei eben nicht anfechtbar.
In Südkorea hat die Nationale Wahlkommission den liberalen Kandidaten Lee offiziell als neuen Präsidenten des Landes bestätigt. Lee hatte sich bei der vorgezogenen Präsidentschaftswahl deutlich gegen seinen konservativen Rivalen Kim durchgesetzt. Der neue Präsident versprach in einer kurzen Rede vor Anhängern, das Land zu einen. Die Wahl fand statt, nachdem der frühere Staatschef Yoon im Dezember vom Parlament abgesetzt worden war. Er hatte im Streit mit der Opposition für kurze Zeit das Kriegsrecht ausgerufen und damit eine Staatskrise ausgelöst. Die deutschen Fußballerinnen haben bei ihrer EM-Generalprobe einen Kantersieg gefeiert. Die DFB-Auswahl gewann ihr Nations-League-Spiel in Österreich mit 6:0 und blieb als Gruppensiegerin auch am letzten Spieltag ungeschlagen. Das Team hatte sich bereits vorzeitig für das Final Four in der Nations League im Herbst qualifiziert. Das Wetter in Deutschland. Am Tage zum Teil Starkregen oder schwere Gewitter. Im Norden wechselnd wolkig mit einzelnen Schauern, 17 Grad auf Sylt bis 29 Grad in Passau. Und am Donnerstag gebietsweise Schauer und windig, 17 bis 24 Grad. Es ist gleich 3:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A2 Berlin Richtung Hannover zwischen Lehrte und dem Kreuz Hannover Ost ist nach einem Unfall gesperrt. Auf die A3 Frankfurt Richtung Köln ist zwischen Neustadt-Wied und dem Kreuz Bonn-Siegburg wegen Grünpflege bis 5 Uhr gesperrt. A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Bochum-Ruhr-Stadion und Bochum-Zentrum ist wegen Bauarbeiten ebenfalls bis 5 Uhr noch gesperrt. Die A71 Sangerhausen Richtung Erfurt, da ist der Schmücketunnel bis 6 Uhr wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Berlin, die A113 Schönefeld Richtung Neukölln ist zwischen Schönefeld Nord und Spätstraße wegen Wartungsarbeiten noch bis 5 gesperrt. Die A226 Travemünde Richtung Bad Schwartau, hier ist zwischen Lübeck-Siems und dem Dreieck Bad Schwartau wegen Bauarbeiten noch bis Freitag 20 Uhr gesperrt. Auf die A535 Wuppertal-Velbert zwischen Wuppertal-Dornab und Wülfrath ist wegen Bauarbeiten noch bis 5 gesperrt. Beide Richtungen sind betroffen. Gute Fahrt durch diese Nacht.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Nikolai Russ. Dieses Urteil hallt nach. Das Verwaltungsgericht in Berlin, oder ein Verwaltungsgericht in Berlin, hat am Montag entschieden, 3 Asylsuchende hätten nicht an der deutsch-polnischen Grenze zurückgewiesen werden dürfen. Dabei ist genau das die Linie des neuen CSU-Bundesinnenministers Dobrindt. Und der will auch nach dem Urteil weiterhin Migranten an der Einreise hindern. Damit ist er nicht der Einzige in der Bundesregierung. Oliver Neuroth berichtet.
Der Bundeskanzler lässt sich von der Entscheidung der Berliner Verwaltungsrichter nicht aus der Ruhe bringen. Zumindest nicht sichtbar. Auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes in Berlin stellt Friedrich Merz klar, die Bundesregierung bleibt bei ihrer Asylpolitik.
Wir wissen, dass wir nach wie vor Zurückweisungen vornehmen können. Wir werden das selbstverständlich im Rahmen des bestehenden europäischen Rechtes tun. Aber wir werden es tun, auch um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in unserem Lande zu schützen und die Städte und Gemeinden vor Überlastung zu bewahren.
Merz spricht davon, dass die Gerichtsentscheidung die Spielräume bei Zurückweisungen möglicherweise einenge. Was das konkret heißen soll, sagt der Kanzler nicht. Er stärkt demonstrativ seinem Innenminister den Rücken. Der, Alexander Dobrindt von der CSU, war es, der wenige Tage nach dem Start der schwarz-roten Regierung die Bundespolizei angewiesen hatte, auch Asylbewerber an den Grenzen zurückzuweisen. Betroffen davon unter anderem 3 Menschen aus Somalia, die an einem Grenzübergang in Frankfurt an der Oder gestoppt wurden. Sie klagten und bekamen Recht. Dobrindt sieht darin keinen Anlass, an seiner Linie etwas zu ändern.
Wir glauben, dass wir uns, was die rechtliche Grundlage anbelangt, im Recht sind und dass das eine Einzelfallentscheidung war, ergibt sich ja schon daraus, dass es sich im Speziellen um diese genau 3 Somalier gehandelt hat.
Der Koalitionspartner sieht die Sache kritischer. SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch, selbst Jurist, spricht von einer grundsätzlichen Entscheidung der Berliner Richter, die man sehr ernst nehmen muss. Er hält es nicht mehr für möglich, dass Asylbewerber an den Grenzen pauschal zurückgewiesen werden.
Möglicherweise schränkt dieses Urteil die Handlungsfähigkeit der Regierung ein. Das muss jetzt geprüft werden. Ich gehe davon aus, dass das im Zusammenspiel mit den Rechts- und Innenpolitikern und dem Bundesinnenminister passiert.
Mirsch fordert Rechtssicherheit. Eine Klärung der Frage, ob das, was CDU, CSU und SPD zur Asylpolitik in ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben, in der Praxis auch haltbar ist. Ähnlich sehen es die Grünen. Ihre Co-Fraktionschefin Britta Hasselmann verlangt, dass schnellstens rechtliche Klarheit an den Grenzen herrscht.
Es ist nicht nur für Schutzsuchende in unserem Land, sondern auch für die Bundespolizistinnen und Polizisten in ihrem täglichen Einsatz eine Zumutung, einer solchen Situation ausgesetzt zu sein.
Die AfD wiederholt ihre Forderung, das Asylrecht grundsätzlich zu kippen. Für die Linke ist der Bundesinnenminister durch das Berliner Urteil gescheitert. Co-Fraktionschefin Heidi Reicheneck drückt es so aus.
Ein Innenminister von Format, der würde sich jetzt auch entschuldigen, würde seinen Fehler zugeben und auch seinen Hut nehmen. Leider haben wir keinen Innenminister von Format, wir haben Alexander Dobrindt.
Genau, der zeigt sich bisher unbeeindruckt. Klar ist, Gerichtsentscheidungen zu ähnlich gelagerten Fällen stehen in den nächsten Tagen und Wochen an. Bundesjustizministerin Stefanie Hubich sagt, es werde nicht einfach werden, die Justiz davon zu überzeugen, dass Zurückweisungen dieser Art rechtmäßig seien. Sie blickt schon nach Luxemburg und meint, das letzte Wort bei dem Thema habe der Europäische Gerichtshof.
Ja, eigentlich leben wir ja in einem Europa mit offenen Grenzen und eigentlich sind gesetzliche Vorgaben zum Asylrecht in der EU auch in internationalen Abkommen relativ deutlich. Wie wird das Vorgehen in Deutschland, also in Brüssel, gesehen, wo die Sprache der Gesetze doch eigentlich ziemlich klar ist? Matthias Reiche.
Grenzkontrollen sind nur in Ausnahmefällen und zeitlich begrenzt zulässig. Zurückweisungen von Asylbewerbern an Grenzen innerhalb der EU sind europarechtlich noch umstrittener, denn jeder EU-Staat muss prüfen, welches Land für das Asylverfahren zuständig ist und ob der Antragsteller dorthin überstellt werden kann. EU-Innenkommissar Magnus Brunner zeigt trotzdem Verständnis für die deutsche Asylpolitik. Natürlich müsse europäisches Recht dabei eingehalten werden.
Aber klar ist auch, dass in Ausnahmesituationen es Möglichkeiten gibt, wenn man besonders unter Druck steht, wenn die öffentliche Sicherheit unter Druck steht, die öffentliche Ordnung unter Druck steht, dass man dann gewisse Maßnahmen setzen kann.
Allerdings hat das Berliner Verwaltungsgericht am Montag verneint, dass die Zurückweisungen 3er Somalier mit einer Notlage zu begründen wären. Innenminister Dobrindt will trotzdem an den Zurückweisungen festhalten, was beispielsweise in Paris für Unmut sorgt. So hat Frankreich in Berlin bereits um eine schriftliche Stellungnahme gebeten. Solche Grenzkontrollen bringen nur große Belastungen für Pendler und Touristen, sagt die Europaparlamentarierin Fabienne Keller. Die ehemalige Straßburger Bürgermeisterin gehört der liberalen Renew-Fraktion an.
Die nationalen Grenzkontrollen wurden in Deutschland, aber auch in Frankreich und anderen Mitgliedstaaten wieder eingeführt. Dieser Mechanismus ist wenig wirksam. In Straßburg zum Beispiel, wo sie Anfang Mai auf der Rheinbrücke aktiviert wurden, verursachen sie große Verkehrsbehinderungen.
Allerdings wird in Wien, Warschau oder Paris grundsätzlich begrüßt, dass Deutschland nun auch einen härteren Migrationskurs verfolgt. Doch dürften Zurückweisungen nur koordiniert erfolgen, sagt der tschechische Europaparlamentarier Tomáš Stechovský.
Deutschland muss handeln. In der Vergangenheit sind zu viele Migranten ins Land gekommen und die deutschen Bürger sind zu Recht besorgt. Kanzler Merz ergreift jetzt konkrete Maßnahmen. Das muss aber mit den Nachbarn, einschließlich der Tschechischen Republik, abgestimmt werden.
Nicht wenige EU-Politiker sehen mit Sorge, dass immer mehr Mitgliedstaaten das EU-Recht missachten und die Freizügigkeit im Schengen-Raum aufs Spiel setzen. Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht von einem Dilemma, weil im Moment noch die alten Regeln gelten, die nicht gut funktionieren, während die neuen erst im Juni 2026 in Kraft treten.
Und jetzt sind wir in einer Zwischenphase, was es so schwierig macht. Wir haben also die Schwäche der alten Gesetzgebung, aber das neue Recht gilt noch nicht. Dies ist das Dilemma, in dem wir uns befinden. Deshalb rufe ich dazu auf, den neuen Asylpakt so schnell wie möglich umzusetzen, weil viele der offenen Fragen damit gelöst werden.
So soll es an den EU-Außengrenzen Asylschnellverfahren geben. Die Rede ist auch von Abschiebezentren außerhalb der EU und dem Konzept der sogenannten sicheren Drittstaaten. Demnach müssen die Mitgliedstaaten einen Asylantrag nicht prüfen, wenn ein sicheres Drittland Schutz bieten kann. Dies würde die Grenzverfahren deutlich beschleunigen, auch wenn pauschale Zurückweisungen von Asylsuchenden weiter schwer vorstellbar bleiben.
Die Meinung.
Ein Verwaltungsgericht in Berlin hat klargestellt, die Zurückweisung von Asylsuchenden an der Grenze ist rechtswidrig, zumindest in diesem einen Fall. CDU und CSU betonen, wir machen trotzdem weiter. Das ist bedenklich, kommentiert aus dem ARD-Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Was ist eigentlich bei CDU und CSU gerade los? Wie ist es möglich, dass zwei konservative Parteien in der Regierung öffentlich verkünden, eine Gerichtsentscheidung ändere nichts an ihrer Rechtsauffassung? Kein Eingeständnis von Fehlern, nicht mal ein kurzes Innehalten, Nachdenken, Nachsteuern, nichts davon. Und weit und breit offenbar niemand, der aus den eigenen Reihen mal ruft, Schluss mit lustig. Dabei wäre genau das nötig. Was man dieser Tage nämlich beobachten muss, ist ein weiterer Höhepunkt einer unguten Entwicklung. In der Opposition hat sich um Friedrich Merz eine Gruppe gebildet, die wenig Regierungserfahrung hat, dafür aber ganz weit vorne mit dabei ist, wenn es um markige Ansagen geht. Beim Thema Migration hatte die Union versprochen, von Tag 1 an werde man auch Asylsuchende zurückweisen. Rechtliche Zweifel wurden einfach weggewischt. Dabei gab es viele Warnungen. Dafür bekommen CDU und CSU jetzt vom Verwaltungsgericht Berlin die Rechnung präsentiert. Statt eingeschnappt, die Schuld bei anderen zu suchen, wäre es jetzt an der Zeit, dass sich die Union nochmal klar macht, hey, wir führen jetzt tatsächlich die Bundesregierung. Die Oppositionszeit ist vorbei. Und daraus sollten CDU und CSU dann auch entsprechende Schlüsse ziehen. Stichwort Verantwortung. Nötig wäre es auch, dass sich die SPD in der Bundesregierung zur Frage, wie halten wir es mit dem Rechtsstaat, klarer positioniert. Auch wenn das bedeutet, mit dem neuen Koalitionspartner einen Streit zu riskieren.
Die Meinung von Philipp Eckstein aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Die ARD-Infonacht.
Um gleich 14:45. Ausschluss vorbei. Und zwar sofort. Der niederländische Rechtsaußenpolitiker Geert Wilders hat die Regierungskoalition platzen lassen. Die Koalitionspartner von Wilders Partei, der PVV, die hatten sich geweigert, seine radikalen Forderungen zum Asylrecht mitzutragen. Damit ist das wackelige Vier-Parteien-Bündnis Geschichte und mittlerweile ist klar, dass es zu Neuwahlen kommen wird. Was halten die Menschen in den Niederlanden vom Abgang des rechtsradikalen Geert Wilders? Ludger Katzmierzak hat sich umgehört.
Es ist Markttag in der niederländischen Grenzstadt Enschede. Zwischen Käse, Gemüse und frisch frittiertem Backfisch geht es neben dem Wetter und den Plänen fürs Pfingstwochenende vor allem um eins, das Scheitern der rechten Regierungskoalition. Die Stimmung schwankt zwischen Zufriedenheit und Schadenfreude auf der einen und Frust und Enttäuschung auf der anderen Seite.
Ich finde das prima,
da warte ich schon lange drauf. Sie merken schon, dass ich diese Parteien nicht gewählt habe. Bis jetzt gab es doch nur Streit in der Koalition und wenig Dinge, die mit Anstand gelöst wurden.
Wilders
nehme ich das übel. Sie sind kein Stück vorangekommen. Dass unsere Kinder derzeit keine Wohnungen mehr bekommen, das ist für mich das größte Problem. Nach eigenen Worten hat Geert Wilders das rechte Viererbündnis platzen lassen, weil die Koalitionspartner seinen radikalen Kurs in der Asyl- und Zuwanderungspolitik nicht teilen wollten. Das sei falsch, entgegnet Dilan Yeşilgöz von der konservativ-liberalen FVD. In keinem anderen Punkt seien sich die Parteien so einig gewesen wie in der Migrationsdebatte. Für die FVD-Chefin ist es daher völlig unbegreiflich, dass du die rechte Mehrheit, die wir haben und die wir so bald vielleicht nicht wiederbekommen, und dass du die rechte Politik, nach der die Wähler verlangt haben, dass du das alles einfach so wegwirfst, nur für dein eigenes Ego, das verstehe ich nicht. Die FVD, die gemäßigte Zentrumspartei NSC und die Bauernpartei hatten sich geweigert, einen 10-Punkte-Plan zur Migration von Wilders zu unterzeichnen. Darin forderte der Chef der Freiheitspartei, die Grenzen für Asylbewerber zu schließen, den Familiennachzug zu stoppen und alle syrischen Flüchtlinge zurück in ihre Heimat zu schicken. Die Regierungspartner lehnten ab und verwiesen auf die Abmachungen im Koalitionspapier. Über die dort vereinbarten Punkte wollten FVD, NSC und BBB nicht hinausgehen. Damit liege der schwarze Peter zwar bei Wilders, aber die anderen drei hätten wissen müssen, worauf sie sich einlassen, findet Rob Jetten von der linksliberalen Partei D66. Du weißt doch, wenn du mit Wilders in einer Koalition zusammenarbeitest, dass das ein unberechenbarer Mann ist. Das konnte nicht gut gehen und das sehen wir jetzt. Nach einer Sitzung des Ministerrates am Nachmittag trat Premier Dick Schroff vor die Presse und kündigte an, noch heute beim König den Rücktritt des Kabinetts einzureichen. Im Ministerrat sind wir angesichts der entstandenen Situation zu dem Schluss gekommen, dass nach dem Austritt der PVV die Tragfläche für dieses Kabinett im Parlament nicht mehr ausreicht. Die Minister und Staatssekretäre der PVV würden mit sofortiger Wirkung ihre Tätigkeit beenden, so Schroff. Die übrigen Kabinettsmitglieder sollen kommissarisch im Amt bleiben, bis eine neue Regierung steht. Mit Neuwahlen ist wohl frühestens im Spätsommer oder Herbst zu rechnen.
Unser Korrespondent aus Den Haag, Ludger Katzmierczak. Inklusion, also Teilhabe aller Menschen, auch mit Behinderung, das soll nach Möglichkeit vor allem im Bildungssystem gelten. Heißt, Schüler mit Lernbeeinträchtigungen zum Beispiel sollen eine normale Schule besuchen können. In der Praxis sieht es aber ganz anders aus. Wie nun aus einer Studie hervorgeht, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung erarbeitet hat. Thomas Wagner hat sich die Ergebnisse angeschaut und war an einer Schule am Bodensee.
Was habt ihr daraus gelernt, dass der Hermann bei uns in der Klasse ist?
Er ist immer noch ein Teil von uns und das macht uns stark. Und ohne ihn wären wir auch ganz anders hier, weil er hat uns ja beigebracht, wie man ganz viele Sachen macht, wenn der Blinde hier ist.
Erste Klasse in der Grundschule der Bodensee-Gemeinde Sipplingen. Der sehbehinderte Schüler, über den sich seine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden so positiv äußern, ist selbst an diesem Vormittag wegen Krankheit gar nicht im Klassenzimmer. Und doch reden alle mit großer Sympathie über ihn. Er heißt
Hermann. Hermann ist in der ersten Klasse. Er ist blind.
Erzählt Schulleiterin Nadja Wintermeier. Dass Erstklässler Hermann in weiten Teilen am regulären Unterricht teilnehmen kann, ist das Ergebnis einer riesigen Kraftanstrengung.
Das steht und fällt mit der Schulbegleitung und wir haben eine enge Kooperation, weil er natürlich Unterrichtsmaterialien benötigt. Er braucht auch Kompetenzen, die wir als Regelschule ihm nicht so vermitteln können.
Also meine Aufgabe besteht darin, den Hermann hier einfach durch den Schulalltag zu begleiten. Zum Beispiel jetzt habe ich auch Dinge einfach vorbereitet, übersetzt, also von der Schreibschrift, Schwarzschrift gesagt, in die Brailleschrift, in seine Sprache, also in seine Schrift, dass er das dann auch nachlesen kann.
Ergänzt Marina Schappeler-Leins, die sich als Assistenzkraft der Schule um die besonderen Belange des erblindeten Schülers kümmert. Was in Sipplingen mit viel Aufwand geklappt hat, ist bundesweit aber längst nicht Standard.
Bedingt durch den Personalmangel, unzureichende Möglichkeiten der individuellen Förderung, konstatieren viel weniger Lehrkräfte, dass die gemeinsame Beschulung in der Praxis auch sinnvoll ist. Das sind nämlich nur 28%.
sagt Tommy Neckhoff, stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung, und bezieht sich auf eine neue Erhebung unter bundesweit 2737 Lehrkräften. Dass nur knapp ein Drittel die Umsetzung von Inklusion an deutschen Schulen für praktikabel hält, obwohl über 60% der Befragten das gemeinsame Lernen von behinderten und nichtbehinderten Schülern im Grundsatz befürworten, hängt demnach mit den fehlenden Ressourcen für die Inklusion zusammen. Hinzu kommt, etwa 30% der Lehrkräfte, die Klassen mit Inklusionsbedarf unterrichten, müssen laut Umfrage ohne sonderpädagogische Fachkraft an ihrer Seite auskommen. Und das, obwohl das Beispiel des Schülers der Sipplinger Grundschule zeigt, ohne solche Assistenz an der Seite der regulären Lehrkräfte funktioniert Inklusion in der Regel nicht. 2/3 der befragten Lehrkräfte gaben an, dass Inklusion in ihrer Ausbildung keine Rolle gespielt hat. Und wiederum nur die Hälfte der Befragten konnten sonderpädagogische Fortbildungen zur Inklusion wahrnehmen.
Thomas Wagner berichtete.
Der Stichtag.
Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Hafenton. Frühling, ja du bist's, dich hab ich vernommen. Eines der berühmtesten Gedichte von, natürlich, Eduard Mörike. Er ist's, heißt es. Es ist bei weitem nicht das Einzige, was Mörike hinterlassen hat. Heute vor 150 Jahren ist Eduard Mörike gestorben. Florian Bentsch erinnert an ihn.
Vom Dichter Eduard Mörike, der eigentlich Pfarrer war, sind über 230 Gedichte erhalten. Von A wie Abreise bis Z wie Zwiespalt.
Hassen und lieben zugleich muss ich. Wie das? Wenn ich's wüsste. Aber ich fühl's und das Herz möchte zerreißen in mir.
Er sehnte sich nach einem Poetenleben, schreibt Eduard Mörikes Biograf Ehrenfried Kluckert. Und mehr noch.
Der geistliche Dienst war ihm eine Knechtschaft.
Eduard Mörike beugt sich Mitte der 1820er Jahre dem Willen seines Onkels und Ziehvaters und beginnt die Ausbildung zum evangelischen Vikar. 1834 übernimmt er, im Alter von 30 Jahren, das Pfarramt im württembergischen Kleversulzbach. Zu dieser Zeit entsteht das Gesangsstück »Rat einer Alten«.
Bin jung gewesen, kann auch mit reden.
Er ist begierig darauf, seine heidnisch-rätselhafte Lyrik vertont zu wissen. In der Musik sieht der biedermeierliche Landpfarrer die Brücke zwischen Leidenschaft und Brotberuf. Das Gedicht ist für Mörike eine Flucht ins Idyll und ins Private. Wenn den Worten etwas Göttliches entlockt werden kann, dann mit Musik. In einer Schaffenszeit von nur etwa 20 Jahren veröffentlicht Eduard Mörike fast alle seiner bekannten und überdauernden Gedichte, darunter »Im Park«. Auch dieses eine romantische, fragende Suche nach größeren Bedeutungen.
Du magst eilen, o himmlischer Frühling, oder verweilen. Immer dem trunkenen Sinn fließt du, ein Wunder, vorbei.
Damit macht Mörike die Philosophen auf sich aufmerksam. Ludwig Wittgenstein lobt Mörike als den vermutlich größten Dichter seiner Zeit neben Goethe. Hausbacken und konservativ zetern andere. Unter ihnen Friedrich Nietzsche. Die Nachwelt hat sich diesem Fazit nicht angeschlossen.
Du vergibst, du viel getreut.
Neben Gedichten veröffentlicht Mörike Romane und Novellen, darunter Maler Nolten und Mozart auf der Reise nach Prag. Alle geprägt vom christlichen Mysterium und von der Begeisterung über Kunst und Musik. Bis ins hohe Alter gibt Mörike die Suche nicht auf, schreibt, malt, schnitzt, töpfert, sammelt Münzen und Fossilien, Tiere und Pflanzen. Erst später wird man das Abgründige in seinen Gedichten lesen, die Weltflucht und Melancholie. In seinen Briefen findet man die Finsternis, aber auch die Liebe.
Welch eine unbeschreiblich schöne Nacht. Ich öffne ein Fenster, höre die Melodie des Brunnens, blicke aufs Gärtchen hinunter. Alles so leicht, so geistig in Schatten und Licht. Wie schwimmend sind alle Gegenstände.
Nachdem er sich für seinen Lebensabend nach Stuttgart zurückzieht, mit Anfang 60 und kränkelnd, greift er immer seltener zur Feder. An seinen engen Freund Wilhelm Hartlaub schreibt er.
Denke ich an das Werk, so wird mir bang bei der Beschränkung, die mein körperlicher Zustand der Arbeit auferlegt.
Es wird mein Verstehen.
In den Mörike-Liedern werden viele von den Gedichten meisterhaft vertont und veredelt durch den österreichischen Komponisten und Spätromantiker Hugo Wolf im Jahr 1888. Eduard Mörike erlebt sie nicht mehr. Der Dichter der düsteren Idylle stirbt im Alter von 70 Jahren am 4. Juni 1875 an einem Lungen- und Herzleiden. Heute vor 150 Jahren.
Der Stichtag von Florian Bentsch.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Florian Neuhaus und einem Kantersieg der deutschen Fußballerinnen bei ihrer EM-Generalprobe. In das Nations League-Duell mit Österreich in Wien war das Team von Trainer Christian Wöck als Favorit gegangen. Aber dass es einen 6:0-Erfolg gab, war nicht zu erwarten gewesen. Martina Knief mit den Einzelheiten.
Glückliche Gesichter bei den Spielerinnen und ein glückliches Gesicht bei Bundestrainer Christian Wöck. Zum Abschluss der Nations League besiegt die deutsche Mannschaft Österreich mit 6:0. Alle Tore in Wien fielen bereits im ersten Durchgang. Sidney Lohmann traf schon nach 15 Sekunden. Danach Lea Schüller, Selina Cerci, Clara Bühl, noch einmal Sidney Lohmann und Laura Freigang. Im zweiten Durchgang wurde viel gewechselt. Einige Spielerinnen sollten sich auch noch einmal zeigen können, bevor der EM-Kader nominiert wird. Dem Spielfluss tat es nicht gut, aber die deutsche Mannschaft überzeugte, gewann letztendlich verdient mit 6:0 in Österreich. Neben Frankreich und Deutschland haben sich auch noch Spanien und Schweden für das Final Four der Nations League der Frauen qualifiziert. Für die deutsche Mannschaft heißt es jetzt ein paar Tage Pause. Am 12. Juni wird der EM-Kader nominiert und dann startet das Team in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft im Juli in der Schweiz.
Das erste Spiel bei der Europameisterschaft in St. Gallen gegen Polen steht dann am 4. Juli an. Bei den Männern geht es in dieser Woche um den Titel in der Nations League. Deutschland steht im Halbfinale und ist Ausrichter des Final Four in München und Stuttgart. Im Halbfinale trifft die Mannschaft um Leon Goretzka auf Portugal. Und der Mittelfeldspieler des FC Bayern freut sich nicht nur auf das Spiel in seinem fußballerischen Wohnzimmer, sondern auch auf die Fans.
Das ist wie so eine Mini-EM und für uns vielleicht eine Möglichkeit, unserem Land nochmal einen Titel, wenn auch einen etwas kleineren, zu schenken. Und ich glaube, das ist unser Ziel und unser Wunsch, und dafür müssen wir gewinnen, und deswegen versuchen wir auch alles.
Wie seit Jahrzehnten wird beim Gegner einmal mehr Cristiano Ronaldo im Fokus stehen, und Bundestrainer Nagelsmann warnte trotz seiner mittlerweile 40 Jahre vor dem Stürmerstar.
Über so viele Jahre auf dem Niveau zu performen, ist schon außergewöhnlich. Extrem viele Tore gemacht, viel Einfluss auf all seine Teams gehabt. Im 16 hat er nichts von seiner Kaltschnäuzigkeit, Kopfballstärke, auch so Gespür für gefährliche Situationen verloren, und da müssen wir extrem gut auf ihn aufpassen.
Anpfiff der Partie ist heute Abend um 21 Uhr. Das zweite Halbfinale steht dann am Donnerstagabend an. Dann trifft Spanien auf Frankreich. Apropos Frankreich, in Paris finden gerade die French Open der Tennisprofis statt. Und während Alexander Zverev einen spielfreien Tag genoss, zeigte Titelverteidiger Carlos Alcaraz eine wahre Machtdemonstration. Der Spanier gewann sein Viertelfinale gegen den Amerikaner Tommy Paul 6:0, 6:1 und 6:4. Vom Turnier in Roland Garros berichtet Guido Ringel.
Was für ein Tag. Das wundervolle Wetter in Paris war das eine, aber das Tennis vor allem das andere. Mal wieder eindrucksvoll serviert von Carlos Alcaraz. Der Mann ist gerade mal 22 Jahre alt, aber stellt das Sandplatztennis schon auf eine neue Ebene. Und das am Geburtstag, am Dienstag von Rafael Nadal. Aber der noch Sandplatzkönig wird wahrscheinlich neidlos auf seinen wahrscheinlichen Nachfolger schauen. Denn Landsmann Carlos Alcaraz ist eine Klasse für sich. Und die hat er auch im Viertelfinale gegen Tommy Paul unter Beweis gestellt. Ein schneller Dreisatzsieg für den Spanier in der Night Session. Mit Tennis, wie es besser derzeit nicht geht. Sicher, voller Energie und Power, sowie dem richtigen Gefühl für den richtigen Ball. Eine Meisterleistung, und der Lohn ist der Einzug in das Halbfinale. Dort trifft er auf Lorenzo Musetti. Der Italiener spielte bei seinem Erfolg gegen Francis Tiafoe ebenfalls überzeugend, aber ohne die Genialität eines Carlos Alcaraz. Bei den Frauen ist das erste Halbfinale eine Traumpaarung. Die Weltranglistenerste Arina Sabalenka trifft auf die Titelverteidigerin in Paris, Iga Świątek.
Alexander Zverev trifft heute in der Night Session auf den Serben Novak Djokovic.
Und das war der Sport mit Florian Neuhaus.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Olaf Knapp. Das Kabinett befasst sich heute mit dem geplanten Steuerpaket von Finanzminister Klingbeil. Mit Hilfe des Gesetzes soll der Wirtschaftsstandort Deutschland gestärkt werden. Geplant sind dazu vor allem Steuererleichterungen für Unternehmen. So soll es etwa in den kommenden Jahren Sonderabschreibungen für Investitionen oder den Kauf von E-Autos geben. Außerdem soll der Satz der Körperschaftssteuer, die Unternehmen auf ihre Gewinne zahlen, schrittweise auf 10% reduziert werden. Weil durch das Gesamtpaket auch Länder und Kommunen weniger Steuern einnehmen, muss das Gesetz auch den Bundesrat passieren. Anlässlich des bundesweiten Hitzeaktionstags fordert ein Bündnis von Ärzten, Umweltverbänden und Klimaschützern die Bundesregierung auf, deutlich mehr Geld in den gesundheitlichen Hitzeschutz zu investieren. Uwe Berndt aus Berlin auf die Frage, wo das Problem am größten ist.
Ganz oben auf der Liste natürlich die Altenheime und Krankenhäuser. Alte Menschen vertragen Hitze am schlechtesten. Viele Heime haben keine Klimaanlage. Die sind gebaut worden in einer Zeit, in der heiße Tage seltener waren als heute. Doch je heißer die Sommer werden, desto größer ist dann auch die Zahl der Opfer. Die Rede ist inzwischen von bis zu 10.000 Hitzetoten in einem extrem heißen Sommer. Das wäre dann dreimal so viel wie Verkehrstote im Jahr. Deshalb haben diese Verbände sich zusammengetan und sagen nun, hier hat Deutschland Nachholbedarf, hier muss viel mehr getan werden.
Kanzleramtsminister Frey sieht im Gerichtsentscheid zu den Zurückweisungen an den Grenzen keine grundsätzliche Bedeutung. Der CDU-Politiker sagte im ZDF, man werde den Richterspruch zwar berücksichtigen, ein Verwaltungsgericht könne aber keine politische Entscheidung mit Wirkung für das gesamte Land treffen. Laut Frey handelt es sich in der Sache um schwierigen juristischen Stoff, über den am Ende möglicherweise erst der Europäische Gerichtshof entscheiden wird. Die EU will mit Gegenmaßnahmen auf höhere US-Zölle auf Stahl antworten. US-Präsident Trump hatte am Wochenende angekündigt, den erst Mitte März auf 25% erhöhten Satz noch einmal zu verdoppeln. Die Regel soll laut Trump heute in Kraft treten. EU-Vertreter kritisierten die Erhöhung untergrabe die aktuell laufenden Verhandlungen im Zollkonflikt. Handelsbeauftragte der EU und der USA treffen sich heute in Paris. Sollten die Gespräche zu keiner Einigung führen, will die EU spätestens Mitte Juli Gegenmaßnahmen ergreifen. Das Wetter in Deutschland. Am Tage zum Teil Starkregen oder schwere Gewitter. Im Norden wechselnd wolkig mit einzelnen Schauern. Bei 17 Grad auf Sylt bis 29 Grad in Passau. Am Donnerstag gebietsweise Schauer und windig. 17 bis 24 Grad und am Freitag unbeständiges Schauerwetter. 17 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Geht los mit der A2 Berlin Richtung Hannover. Hier ist zwischen Lehrte und dem Kreuz Hannover Ost nach einem Unfall gesperrt. Die A3 Frankfurt Richtung Köln. Hier ist zwischen Neustadt-Wied und dem Kreuz Bonn-Siegburg wegen Grünpflege noch bis 5 gesperrt. A40 Dortmund Richtung Essen, da ist zwischen Bochum-Ruhr-Stadion und Bochum-Zentrum wegen Bauarbeiten noch bis 5 gesperrt. Die A71 Sangerhausen Richtung Erfurt, hier ist der Schmücke-Tunnel bis 6 Uhr wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Berlin, die A113 Schönefeld Richtung Neukölln, ist zwischen Schönefeld-Nord und Spätstraße wegen Wartungsarbeiten noch bis 5 gesperrt. A226 Travemünde Richtung Bad Schwartau. Hier ist zwischen Lübeck-Siems und dem Dreieck Bad Schwartau wegen Bauarbeiten bis Freitag um 20 Uhr gesperrt. Und die A535 Wuppertal-Fellbert ist zwischen Wuppertal-Dornab und Wülfrath wegen Bauarbeiten noch bis 5 in beiden Richtungen gesperrt. Gute Fahrt!
Die ARD-Infonacht
mit Nikolai Russ. Wieder hat die Ukraine im Krieg gegen Russland ein wichtiges Ziel getroffen. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes hat sie unter Wasser einen Sprengstoffangriff auf die Straßen- und Eisenbahnbrücke verübt. Und zwar die Straßen- und Eisenbahnbrücke, die die Halbinsel Krim mit Russland verbindet und über die russische Streitkräfte in der Ukraine versorgt werden. Dadurch seien Unterwasserpfeiler der Brücke beschädigt worden. Erst am Wochenende hatte die Ukraine russische Luftwaffenstützpunkte mit Drohnen angegriffen. Das ist eines der Themen jetzt in der aktuellen Folge von Streitkräfte und Strategien. Heute mit Astrid Korall und Kai Küstner.
Operation Spinnennetz, so lautete der Deckname für einen ukrainischen Drohnenangriff, der möglicherweise auch in ein paar Jahren noch Militärhistoriker beschäftigen wird.
Блискуча операція проведена.
Es wurde eine brillante Operation durchgeführt, so schwärmte der ukrainische Präsident Zelensky. Eine Operation, die fast so klingt, als habe hier ein besonders kreativer Drehbuchschreiber Stoff für einen neuen Film ersonnen. Dutzende Kleindrohnen, versteckt in Containern, die nach Russland geschmuggelt und dann mit Lastwagen in die Nähe tausende Kilometer entfernter russischer Militärflugplätze gefahren werden. Nach Irkutsk, in die Nähe der Mongolei, nach Murmansk, unweit der finnischen Grenze. Containerdächer, die sich zeitgleich öffnen, sodass die Drohnen aufsteigen und laut ukrainischen Angaben einen Teil der strategischen Bomberflotte Russlands zerstören. Wir versuchen die Fäden, die der ukrainische Geheimdienst für diese Operation Spinnennetz akribisch gesponnen hat, für euch und für sie nachzuverfolgen. Allein das eben Geschilderte böte schon Stoff für mehr als eine Sendung, Astrid, aber wir haben noch mehr vor heute. Unser Blick wandert von Irkutsk und Murmansk unweigerlich auch in die USA. Weil wir selten zu einer ganz bestimmten Frage so viel Post bekommen haben wie zu dieser. Wie sehr ist Donald Trump eine Marionette Wladimir Putins? Warum scheint Trump so bemüht, dem Kremlherrscher jeden Wunsch von den Lippen abzulesen? Steckt da mehr dahinter als Bewunderung für einen autoritären Herrschaftsstil? Eine Frage, mit der sich unser Korrespondentenkollege Johannes Hanow intensiv befasst hat. Herausgekommen ist eine Doku für das ZDF mit dem Titel Putins Helfer. Dazu gleich mehr in einem ausführlichen Interview. Vorher aber, Astrid, noch einmal zurück ins Spinnennetz. Jetzt einige Tage später, wie fällt die Bilanz aus? Wie groß ist der Schaden für Russland von dieser Operation?
Ja, das volle Ausmaß, Kai, dieses Schadens ist momentan noch nicht absehbar. Ohnehin muss man ja auch mit Zahlen immer vorsichtig sein, das gleich mal vorweg. Und die Frage ist auch immer, von welchen Flugzeugen reden wir eigentlich? Sind es zerstörte Flugzeuge? Sind es in Anführungsstrichen nur beschädigte Maschinen? Der ukrainische Geheimdienst hat jedenfalls behauptet, dass mehr als 40 russische Flugzeuge auf 4 verschiedenen Luftwaffenstützpunkten getroffen worden seien. Das entspreche etwa einem Drittel der russischen strategischen Bomberflotte. Und der Schaden soll sich demnach auf rund 7 Milliarden US-Dollar belaufen. Das waren die Angaben am vergangenen Sonntag. Am Dienstag hat dann der ukrainische Generalstab neue Angaben gemacht und hat eigentlich die Zahlen etwas relativiert, denn die weichen nach unten hin ab. Demnach sollen die russischen Streitkräfte 12 Flugzeuge eingebüßt haben, heißt es, also eingebüßt. Und da eben die Frage, wie viele von den anderen beschädigt worden sind und vielleicht erstmal noch repariert werden müssen. Also wie viele es jetzt tatsächlich waren, wie viele gar nicht mehr zu gebrauchen sind, wie viele schwer beschädigt sind, das wird man möglicherweise erst in den nächsten Tagen verlässlicher abschätzen können. Das russische Verteidigungsministerium hat sich zurückgehalten, hat in einer ersten Reaktion versucht, auch das Ausmaß herunterzuspielen, hat behauptet, nicht auf allen Stützpunkten seien Flugzeuge getroffen worden, auf einigen seien die Drohnenangriffe abgewehrt worden und ansonsten spricht man dort von einem Terrorangriff.
Ist denn, Astrid, bekannt, welche Flugzeuge genau und welche Flugzeuge von welchem Typ getroffen wurden?
Relativ klar zu sein scheint, dass Kampfflugzeuge vom Typ Tupolev Tu-95 sowie Tu-22M beschädigt oder zerstört worden sind. Das sind alte Flugzeuge aus Sowjetzeiten, die nicht mehr hergestellt werden. Manche Quellen berichten auch, dass der Nachfolger Tu-160 getroffen worden sei. Ob dem tatsächlich so ist, das können wir momentan nicht verifizieren. Auf jeden Fall sind das alles Flugzeuge, die Russland für Angriffe auf die Ukraine eingesetzt hat, die Marschflugkörper transportieren und in der Luft abfeuern können. Außerdem, und das wäre ein großer Schaden für Russland, wenn dem so ist, hätten die Drohnen auch seltene und extrem teure A-50 Frühwarnflugzeuge attackiert. Die werden etwa zur Erkennung von Luftabwehrsystemen und Lenkraketen eingesetzt, ähnlich den AWACS-Flugzeugen der USA. Russland besitzt von diesen Aufklärungen Aufklärungsflugzeugen angeblich weniger als 10. Sollten also einige zerstört worden sein, wäre das sicherlich ein herber Verlust für Russland. Anderthalb Jahre will die Ukraine diese Spezialoperation vorbereitet haben. Und Kai, viele Experten sind natürlich nach dem Angriff gefragt worden, wie das zu bewerten ist. Nico Lange, viele Nutzerinnen und Nutzer unseres Podcasts kennen ihn, weil er ja schon häufiger auch bei uns hier zu Gast war. Der hat in der ARD gesagt, dass die Ukraine das hinbekommen hat. Das sei eine große Leistung.
Ich glaube, wir haben einen der spektakulärsten Geheimdienstangriffe überhaupt gesehen in der Geschichte. Es ist schwer, jetzt schon zu sagen, was die politischen und militärischen Auswirkungen sein werden. Klar ist, Russland ist an einer ganz empfindlichen Stelle getroffen worden.
Das Institute for the Study of War erklärte, Russland werde wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, die beschädigten und zerstörten Flugzeuge zu ersetzen, weil sie nicht mehr produziert werden oder keine Ersatzteile mehr hergestellt werden. Und für Präsident Putin, für die russischen Geheimdienst, bedeutet diese Aktion der Ukraine einen empfindlichen Schlag. Russische Militärblocker haben scharfe Kritik geäußert und diese Angriffe als schwarzen Tag für die Luftfahrt bezeichnet. Es gab Vorwürfe, die russischen Geheimdienste hätten die Stützpunkte nicht ausreichend geschützt. Und es gibt einige in Russland, die fordern jetzt eine klare Antwort. Russland müsse härter gegen die Ukraine vorgehen. Und manche in Russland gehen sogar so weit und fordern, Atomwaffen gegen die Ukraine einzusetzen. So weit, Kai, wird es hoffentlich wohl nicht kommen. Aber klar ist auch, der Druck auf die Behörden, der steigt.
Und ganz sicher ist auch, dass Putin alles tun wird, um die Verantwortung dafür nicht bei sich selber zu suchen. Eins kann man ja sagen, das hast du ja eben schon auch so erklärt, dass die strategische Bomberflotte Russlands ja geschwächt ist. Aber lässt sich schon abschätzen, welche Folgen das für den Fortgang dieses Krieges haben wird?
Verlässlich beantworten lässt sich das sicherlich im Moment nicht. Ich glaube, im Kräfteverhältnis wird das wahrscheinlich nicht viel ändern. Russland wird es kaum von weiteren Angriffen auf die Ukraine abhalten. Und der Militärexperte Gustav Gressel hat im Gespräch bei NDR Info am Dienstagmorgen gesagt:
Der Angriff war natürlich ein Mittel, den Russen zu zeigen, sie können den Krieg nicht zu ihren Bedingungen ewig fortsetzen. Aber der Angriff allein wird natürlich Russland nicht ernsthaft auf den Verhandlungstisch bringen. Das wird erst eine Situation, in der Russland den Krieg militärisch nicht mehr für sich entscheiden kann. Davon sind wir leider noch sehr weit weg.
Dass Russland nicht bereit ist, von seinen Forderungen abzurücken, das hat man auch beim letzten Treffen mit der Ukraine am Montag gesehen. Aber auf das, Kai, kommen wir später noch zu sprechen.
Und gleichzeitig geht der Krieg in der Ukraine ja weiter. Bring uns mal auf den aktuellen Stand. Wie ist die aktuelle Lage?
Es geht weiter mit unverminderter Härte, muss man sagen. Die Ukraine musste in der Nacht von Montag auf Dienstag bei Angriffen im Osten des Landes wieder mehrere Todesopfer beklagen, allein 3 in der Großstadt Sumy. Der ukrainische Energieminister hat mitgeteilt, dass bei einem russischen Raketenangriff ein großes Kraftwerk getroffen worden sei. Es ist allerdings unklar, wo sich das genau befindet. Russland setzt nach wie vor Drohnen gegen Ziele in der Ukraine ein, auch in der Hauptstadt Kiew gab es Luftalarm und das ist eine Situation, die die Menschen dort leider schon allzu gut kennen. Die Ukraine, das wissen wir auch, wehrt sich ja nicht nur mit dem schon beschriebenen Angriff vom vergangenen Wochenende, sondern auch täglich mit weiteren Drohnenangriffen. Und die Russen berichten aktuell von einem großflächigen Stromausfall in russisch kontrollierten Gebieten Saporischschja und Cherson.
Du hast ja die neuerlichen Friedensverhandlungen von Delegationen aus Russland und der Ukraine in Istanbul schon angesprochen. Diese Verhandlungen haben Montag stattgefunden, waren aber nach kurzer Zeit auch schon wieder beendet. Und man ist nach Feuerpause auch nicht wirklich näher gekommen, so muss man es sagen. Will man von Kreml-Seite aus überhaupt die Feuerpause aus deiner Sicht?
Wenn man Experten fragt, ist nicht nur meine Sicht, aber wenn man Experten fragt, dann lautet die Antwort auf diese Frage nein. Viele sagen, das seien nur Scheinverhandlungen, um US-Präsident Trump zu gefallen. Am Montag haben die Delegationen auch gerade mal eine Stunde zusammengesessen mit dem Ergebnis, dass wieder Gefangene ausgetauscht werden sollen. Auch die Leichname getöteter Soldaten sollen übergeben werden, was natürlich für deren Familien sehr wichtig ist, dass sie dann endlich die Gewissheit bekommen, was mit ihren Lieben passiert ist. Ansonsten, Kai, gibt es keine Fortschritte. Die altbekannten Positionen liegen auf dem Tisch. Die sind weit auseinander. Russland hat am Montag ein Memorandum übergeben. Darin sind keinerlei Anzeichen für Kompromisse. Russland bleibt bei seinen Maximalforderungen, sprich etwa kein NATO-Beitritt der Ukraine. Die Ukraine soll die russische Annexion ukrainischer Gebiete anerkennen, auch wenn Russland diese Gebiete bisher nicht vollständig kontrolliert. Und die Ukraine hat gesagt, wir prüfen das jetzt. Aber im Grunde ist das, was Moskau da verlangt, von Kiew eine Kapitulation. Und von der Ukraine gab es auch schon deutliche Kritik an Russland zu hören. Das Land wolle gar keine Feuerpause. Und das, was man jetzt brauche, das sei neue Sanktionen. Das ist eine Forderung, die vor allem Richtung US-Präsident Trump geht. Der, das wissen wir ja, bislang keine weitere Strafmaßnahmen gegen Russland verhängen will.
Und damit können wir jetzt zur Einlösung unseres Versprechens von Anfang dieser Sendung kommen. Hat Russlands Machthaber Putin den US-Präsidenten Donald Trump komplett in der Tasche? Und wenn die Diagnose so stimmt, warum ist das eigentlich so? Das alles bespreche ich mit dem Korrespondentenkollegen Johannes Hanow, der für das ZDF eine vielbeachtete Doku mit dem bereits sehr vielsagenden Titel Putins Helfer, Trump, Musk und der Kreml produziert hat. Und ich steige gleich mal ein mit der sehr direkten Frage, ist Trump eine Marionette Putins?
Also ich glaube, man kann nicht sagen, eine Marionette Putins, das würde ja bedeuten, dass da jemand die Fäden zieht die ganze Zeit. Ich glaube, das ist viel komplexer und es geht viel weiter zurück. Trump tut auf jeden Fall, wenn man sich anschaut, was er macht eigentlich alles, selbst wenn er Putin immer wieder mal kritisiert, was Putin will, was im Interesse Russlands und was im Interesse Putins liegt. Und das macht er nicht erst jetzt, sondern das macht er schon seit vielen Jahren. Die erste Operation, die es dazu gegeben hat, war Anfang der 80er Jahre. Wir hatten da mit einem KGB-Agenten gesprochen, der uns gesagt hat, man sei überglücklich gewesen, als man Trump eingeladen hatte, nach Moskau zu kommen. Man hat ihn angelockt sozusagen mit dem Versprechen, vielleicht mal ein Trump Tower am Roten Platz bauen zu können, in der Nähe des Lenin-Mausoleums. Völliger Irrsinn natürlich. Aber man hat ihn damit gelockt. Er kam an, er hat sich da schmeicheln lassen, fuhr zurück nach Amerika und hat in drei großen Tageszeitungen ganzseitige Anzeigen geschaltet, die exakt das tun, was er heute auch macht, nämlich die NATO quasi in Frage stellen, die NATO und die Bündnispartner sollen selbst bezahlen, sollen mehr Eigenleistung bringen. Und das hat er gemacht in der Zeit, in der der Kalte Krieg ja eigentlich noch voll im Gange war. Da hat er das getan, was Russland wollte, und man hat sich damals sehr darüber gefreut.
Das war diese Reise, glaube ich, Ende der 80er, ne? 1987 nach Russland, genau, von der Sie jetzt sprechen. Ja. Die entscheidende Frage lautet ja aus meiner Sicht letztlich, wenn jetzt Trump Putin bewundert, dann, und das ist ja wirklich offensichtlich so, dann ist das schlimm genug. Aber wenn es mehr ist, also wenn Putin gegen Trump etwas in der Hand hat oder wenn Trump Putin irgendetwas schuldet, dann wäre das ja nochmal weitaus gefährlicher. Jetzt haben Sie einen Ex-KGB-Agenten auch schon gerade angesprochen. Bei Ihnen im Film sagt Juri Schwetz, der Ex-KGB-Agent ist:
Donald Trump wurde rekrutiert mit Hilfe von Geld und psychologischen Faktoren. Der psychologische Faktor war in diesem Fall sehr wirksam, denn da war jemand mit einem recht niedrigen IQ, gepaart mit aufgeblasener Eitelkeit und Narzissmus. Das ist eine tödliche Kombination. Das ist der Traum eines jeden Geheimdienstoffiziers, der nach potenziellen Rekruten Ausschau hält.
Sie sagen im Film dazu, das lasse sich jetzt nicht unabhängig überprüfen, ob das wirklich so war. Ist das ein harter Beleg aus Ihrer Sicht?
Naja, ein harter Beleg ist natürlich in solchen Sachen immer sehr schwer. Also immerhin, das ist ein Ex-KGB-Agent, der uns relativ klar erzählt und auch den Werdegang erzählt, wie man Donald Trump kultiviert hat. Das ist ein Fachbegriff in der Geheimdienstsprache. Das heißt, man sucht sich Leute, die man langfristig aufbauen möchte als Mitarbeiter sozusagen, die man anwerben möchte. Ohne, und das muss man sich ganz klar machen, Geheimdienste arbeiten nicht so, dass sie ein Formblatt haben und dann sagen so, und jetzt unterschreib mal hier, du arbeitest jetzt für uns. Das funktioniert sehr, sehr viel komplexer. Man kultiviert Leute, indem man sie gefügig macht, indem man sie psychologisch versucht, auf sie einzuwirken. Man braucht Leute, die man beeinflussen kann. Die wissen teilweise selbst noch nicht mal, dass sie für den einen oder anderen Geheimdienst arbeiten. Das machen übrigens alle Geheimdienste, zumindest die großen. Also man hat ihn kultiviert über einen längeren Zeitraum, man hat ihm Versprechen gemacht, man hat seine psychologischen Schwächen ganz eindeutig genutzt, das hat auch der KGB-Mann uns erzählt, also den Narzissmus, den er mitgebracht hat, seine Selbstverliebtheit, sein Glaube, dass er der Größte ist, dem hat man allen geschmeichelt, man hat ihm ein völlig wahnwitziges Projekt, hatte ich eben schon erwähnt, untergejubelt, dass er vielleicht mal am Roten Platz einen Trump Tower bauen könnte. In einer Zeit, muss man sich ja mal vorstellen, in der eiserne Vorhang noch stand und der ja gebaut war, um die Sowjetbürger davor abzuschirmen vor dem, was im Westen eigentlich alles möglich war und möglich ist, in dieser Zeit einen Trump Tower, einen Glitzer Tower am Roten Platz zu bauen, war von vornherein völliger Wahnsinn. Aber Trump hat geglaubt, dass er so ein toller Typ ist und dass er das vielleicht erreichen kann. Und man hat ihm geschmeichelt, man hat ihn da gefügig gemacht und hat ihn immer weiter gepusht. Und er war nicht der Einzige, aber er war einer, den man erfolgreich gepusht hat. Und später, als die Sowjetunion zusammengefallen ist, hat man ihn schlicht und einfach nicht aus den Augen gelassen. Trump hatte viele, viele wirtschaftliche Probleme. Und immer dann, wenn es ihm besonders schlecht ging, kam russisches Geld und hat ihn gerettet. Es gab viele ehemalige russische, wieso nennt man die am besten? Also das sind Kader, die später nach dem Zusammenfall der Sowjetunion reiche Geschäftsleute geworden sind, die mit Trump Geschäfte gemacht haben.
Wenn Sie sagen, direkt das Wort Marionette würden Sie nicht in die Hand nehmen, wie stark aber würden Sie sagen, ist die Abhängigkeit, würde ich es jetzt mal nennen, von Donald Trump, vom Kreml, von Putin?
Also in unserem Film hat David Frum, der einer der führenden konservativen Intellektuellen in den USA ist und selbst Berater von George W. Bush war, der hat uns gesagt, also er glaubt nicht, dass man Trump erpressen kann, denn ein Mann ohne Schamgefühl ist nicht erpressbar. Man kann einen Mann, der kein Schamgefühl hat, nicht erpressen mit irgendwas. Das glaube ich auch. Was ihn verbindet mit Wladimir Putin, ist ganz klar der Glaube, dass ein einzelner Mann ein Land regieren soll. Also er ist der autoritäre Glaube, dass Demokratie nichts bedeutungslos ist, dass sich alles fügen muss. Donald Trump hat das ja immer wieder gesagt, wie er Kim Jong-un bewundert, wie er Wladimir Putin und selbst Xi Jinping bewundert, dass die machen können, was sie wollen. Da hat er nie einen Zweifel dran gelassen, dass er das bewundert. Und da deckt sich sozusagen ideologisch auch etwas miteinander. Die Abhängigkeit ist, glaube ich, gar nicht so sehr, Donald Trump ist nicht erpressbar und insofern nicht abhängig in dem Sinne, sondern da überschneiden sich bestimmte gemeinsame Interessen. Das war auch der Ausgangspunkt unseres Films, weil wir haben uns ja gefragt, wie kann das bitteschön eigentlich sein, dass zu diesem Zeitpunkt der Geschichte das so mächtig zusammenläuft, dass die amerikanischen, die russischen und die Interessen der Tech-Oligarchen in den USA so eng miteinander verwoben sind und Europa sozusagen zum Feind erklären. Das ist ja für uns Europäer sehr, sehr merkwürdig gewesen und keiner konnte sich das vorstellen, dass das so schnell passieren kann. Und da haben wir einfach nachgeguckt und gesehen, es gibt eben diese Interessenüberschneidungen auf beiden Seiten. Da muss man nicht unbedingt ein gesteuerter KGB-Agent sein, sondern das sind gemeinsame Interessen, die da zusammenkommen. Und das hat der russische Geheimdienst relativ früh erkannt in den 80er Jahren, dass man das mit Donald Trump anscheinend sehr gut hinkriegen kann.
Jetzt gucken wir uns mal die Auswirkungen all dessen an, was Sie schildern. Es gibt ja schon eine ziemlich lange Liste seltsamer Szenen und auch Aussagen von Donald Trump, wo man stutzig werden konnte, auch schon in der Vergangenheit. Auch heute hat man ja bisweilen den Eindruck, Trump übernimmt fast eins zu eins die Kreml-Propaganda, gerade nachdem er mal mit Putin telefoniert hat. Auch wenn er jetzt zum Beispiel allen Ernstes den ukrainischen Präsidenten Selenskyj für diesen Krieg verantwortlich macht. Man fragt sich auch ja, wie lange will Putin ihn eigentlich noch vorführen vor der Weltöffentlichkeit beim Thema Friedensverhandlungen. Und dann gab es dieses, das kommt ja auch in Ihrem Film vor, dieses Treffen im Weißen Haus mit Außenminister Lavrov kurz nach Trumps erster Amtsübernahme ohne einen Amerikaner im Raum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ein privates Treffen mit Putin ohne weitere im Raum auch zu anderer Gelegenheit. Oder es gibt diese Szene beim Treffen Trump-Putin in Helsinki 2017, als er sich zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahl äußert. Und letztlich ja sagt, er glaube Putin mehr als seinen eigenen Geheimdiensten. Wie bedenklich ist das, wenn man sich das alles nochmal vor Augen führt aus Ihrer Sicht?
Also das ist natürlich aus europäischer Sicht und auch aus amerikanischer Sicht extrem bedenklich. Also ich habe mit vielen Sicherheitsleuten und Leuten, die aus dem Sicherheitsapparat gesprochen, die konnten das natürlich alle überhaupt nicht fassen, dass er Wladimir Putin mehr vertraut als der Analyse eigentlich aller seiner Geheimdienste. Und wir sehen ja, was heute passiert. Die Geheimdienste werden abgezogen aus den Russland-Überwachungen. Die Spionageabwehr des FBI, die Spionageabwehr, wenn ich das richtig verstanden habe, auch der CIA und der NSA reduziert. Man soll keine Cyberangriffe mehr durchführen auf Russland. Ich habe mit einem ehemaligen CIA-Mann gesprochen, der sagt, wir sollen jetzt in der CIA uns nicht mehr um Russland kümmern, sondern nur noch um Drogenbosse in Südamerika. Da haben wir gar nicht die Expertise zu. Also das ist alles sehr merkwürdig und ist natürlich ein Schlag ins Gesicht der Sicherheitsbehörden, die ihr Leben lang daran gearbeitet haben, Amerika vor den äußeren Feinden auch zu schützen.
Wahrscheinlich auch da Interessenüberschneidung, ne? Also Trump will ablenken von russischem Einfluss auf die Wahl 2016. Und dass das in Putins Interesse ist, ist ja völlig offensichtlich.
Ja, aber die Frage ist ja tatsächlich, man muss sich ja schon überlegen, warum zerlegt er gerade die ganze, also Trump und seine Administration, warum zerlegt man gerade die komplette amerikanische Spionageabwehr? Das ist schon sehr merkwürdig.
Er hat ja auch schon sehr früh die Journalisten als die Feinde des Volkes bezeichnet. Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass Donald Trump dabei ist, die USA in so eine Art Russland zu verwandeln, also die Demokratie zu zerstören dort?
Das kann man, glaube ich, sagen. Also wenn man sich anschaut, wie er dabei ist, die Gerichte, die Universitäten, die Medien, also alles, nenne das Wahrheitssysteme, das hört sich ein bisschen komisch an, aber mit Wahrheitssystem meine ich die Systeme, die nach Wahrheit suchen, die nach Fakten, auf Fakten basieren und die nach Wahrheit suchen, diese Systeme versucht er alle zu zerschlagen, zu zerstören und damit ist er dabei, das Amerika, wie wir es kennen, auf jeden Fall auszuhebeln.
Das heißt, Sie würden so weit gehen zu sagen, dass es fast so eine Art autoritäre Zange gibt. Die eine Seite ist die russische, die andere mittlerweile fast die transatlantische, also die Seite der USA. Was macht man dann in so einer Situation, wenn diese Diagnose so ist?
Also das Erste ist, ich glaube, dass Europa sich das erstmal klar machen muss, weil wir konnten uns das ja bislang überhaupt nicht vorstellen, wie dramatisch die Situation ist. Ich habe in Amerika von vielen Seiten gehört, die mir gesagt haben, Leute, ihr müsst euch jetzt auf euch selbst besinnen. Amerika ist passé. Vergesst Amerika, wird nicht mehr laufen. Und ich habe mit Leuten aus Geheimdienstkreisen gesprochen, die gesagt haben, sie haben jahrelang, jahrzehntelang dafür gesorgt, dass es keine nukleare, also Non-Proliferation, keine weitere Nuklearmächte in der Welt geben soll. Die haben gesagt, sie hätten niemals gedacht, dass sie so einen Rat geben würden. Aber die haben gesagt, Europa muss sich nuklear bewaffnen. Die französische Force de Frappe, die wird nicht reichen, sondern man muss eine klare strategische Abschreckung haben, nukleare. Nur so kann man sich gegen Russland und Amerika, das muss man sich vorstellen, das höre ich von Amerikanern, und Amerika absichern. Man braucht das, weil sonst wird man nicht ernst genommen. Insofern, es ist, glaube ich, eine sehr dramatische Zeit, in der wir leben. Und die einzige Chance, die wir haben, ist A, dass wir uns klar machen, dass Amerika auf lange Sicht ausfallen wird. Denn selbst wenn Trump nicht mehr wiedergewählt werden sollte oder ein Demokrat wiedergewählt werden sollte, wird Amerika auf lange Sicht mit sich selbst beschäftigt sein. Und Europa muss in die Lage versetzt werden oder muss sich selbst in die Lage versetzen, die Verteidigungsverpflichtungen zu übernehmen. Da bin ich ziemlich sicher, dass das der einzige gangbare Weg ist. Wir werden uns nicht mehr auf Amerika verlassen können. Und dafür müssen wir unsere eigene Verteidigungsfähigkeit ausbauen.
Vielen Dank an Johannes Hanow, Autor der Doku Putins Helfer. Wir haben im Radio ja immer nur begrenzt Zeit. Daher an dieser Stelle der Hinweis, das komplette Interview mit Johannes Hanow gibt es in der Podcast-Version von Streitkräfte und Strategien zu finden. Unter anderem in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört.
Und da finden Sie eben auch diese Folge komplett und weitere Folgen von Streitkräfte und Strategien. Die heutige Folge war mit Kai Küstner und Astrid Korall.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Olaf Knapp. Finanzminister Klingbeil will mit Steuererleichterungen für mehr Investitionen sorgen. Bereits heute könnte sein Gesetz zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland das Kabinett passieren. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Sven Hasenklever.
Geplant sind vor allem Steuererleichterungen für Unternehmen. Diese sollen in den Jahren 2025 bis 2027 Sonderabschreibungen in Höhe von bis zu 30% für Investitionen tätigen können. So könnten in diesem Jahr die Steuerentlastungen bis zu 2,5 Milliarden Euro betragen, 2027 schon bis zu 12 Milliarden. Der Satz der Körperschaftssteuer, die Unternehmen auf ihre Gewinne zahlen, soll zudem von 2028 bis 2032 in 5 Schritten von derzeit 15% auf 10% reduziert werden.
In Südkorea hat die Nationale Wahlkommission den liberalen Kandidaten Lee offiziell als neuen Präsidenten des Landes bestätigt. Lee hatte sich bei der vorgezogenen Präsidentschaftswahl deutlich gegen seinen konservativen Rivalen Kim durchgesetzt. Der neue Präsident versprach in einer kurzen Rede, das Land zu einen. Die Wahl fand statt, nachdem der frühere Staatschef Yoon im Dezember kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen hatte und vom Parlament abgesetzt worden war. Am heutigen sogenannten Hitzeaktionstag wird darüber diskutiert, wie die Bevölkerung besser vor extremer Hitze geschützt werden kann. Bundesumweltminister Schneider sagte der Rheinischen Post, er wolle bessere Rahmenbedingungen für Städte und Gemeinden prüfen. Dem SPD-Politiker zufolge machen schattige Plätze, Parks und Straßenbäume das Leben in der Hitze erträglicher. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe forderte Kommunen auf, an zentralen Orten Trinkwasserstellen und Rückzugsorte bereitzustellen. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fers, kündigte an, Kirchengebäude im Sommer als kühle Schutzräume zu öffnen. Die deutschen Fußballerinnen haben bei ihrer EM-Generalprobe einen Kantersieg gefeiert. Die DFB-Auswahl gewann ihr Nations League-Spiel in Österreich mit 6:0. Aus Wien, Tabea Kunze.
Bereits nach 15 Sekunden traf Sidney Lohmann zum 1:0. Auch das zwischenzeitliche 5:0 erzielte die Münchnerin. Ebenfalls als Torschützinnen erfolgreich waren Schüller, Tschertschi, Bühl und Freigang. Das 6:0 zur Halbzeitpause war zugleich der Endstand. Vor gut 5